Für viele ist das Alte Testament ein Buch mit 7 Siegeln. Ja, man kennt diverse Geschichten daraus, aber so einen roten Faden, eine Reihenfolge, die geht uns doch oft ab. Und das wirkt das, dass man dann eher eine gewisse Distanz hat. Die Nähe ist nicht ganz so nah wie vielleicht beim Neuen Testament oder so. Und darum beginnen wir ja auch heute Morgen mit einer Reihe, dann auch den Bibelseminaren durchs Alte Testament. Also heute in 10 Tagen, Mittwoch in einer Woche, beginne ich mit dem ersten Predigt. Da werde ich mit euch mal eine Reise machen von der Schöpfung bis zu Jesus Christus. Also einfach mal so durchgehen, so die wichtigsten Punkte rauspflücken, eine Übersicht gewinnen. Und darum kann ich euch auch herzlich empfehlen, dabei zu sein, einen geschichtlichen Zusammenhang da mal ein bisschen aufzuschnappen. Heute wollen wir uns aber zuerst noch die Frage stellen, ja, lohnt sich denn das überhaupt? Also ist das Alte Testament noch aktuell? Also wie die meisten von uns wissen, leben wir nach Christi Geburt. Das heißt, wir sind Neutestamentler, keine Alttestamentler. Also wir sind, ja, die Frage ist, ob das dann noch eine Bedeutung hat. Sollen wir darin lesen? Also ihr nehmt wahrscheinlich schon an, was die Antwort ist, ja logisch. Und es hat wirklich viel zu sagen, das Alte Testament. Es hat einen unerhörend ein großer Lerneffekt. Und ich möchte mit euch mal ein bisschen durchgehen heute Morgen, um euch das zu zeigen, warum es denn so wichtig ist, das zu beachten. Zuerst einmal lernen wir im Alten Testament, dass Gott ein Gott ist, der spricht. Das sehen wir schon ganz am Anfang der Bibel. Im 3. Vers der Bibel, 1. Mose 1, Vers 3, heißt es, und Gott sprach, es werde Licht. Also das ist schon ganz am Anfang, so beginnt die Bibel. Dann geht's weiter, Gott schafft den Menschen. Das Erste, was Gott dem Menschen gegenüber macht, ist, er spricht zu ihm. 1. Mose 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen. Also das Erste, was der Mensch erfährt, ist das Reden Gottes. Gott ist ein redender Gott. Und irgendwo ist das auch noch ein schönes Bild. Da hat er den Adam erschaffen und spricht zu ihm. Und als unsere Kinder zur Welt kamen, kaum hatte ich sie im Arm, habe ich schon gequasselt. Irgendwie so, vielleicht schon ein bisschen noch deutlicher auch dann irgendwann. Die haben es ja nicht verstanden. Aber ich habe zu ihnen gesprochen, weil das Beziehung schafft, das weckt Nähe. Und es schenkt auch Zuneigung. Und genau das hat Gott auch getan. Und genau das tut er immer und immer wieder zu den Menschen. Und das zieht sich wie ein roter Faden quer durch die Bibel durch. Gott spricht. Es heißt weit über 100 Mal im Alten Testament, und das Wort Gottes geschah zu. Immer und immer wieder. Gott spricht und er spricht und er spricht und er spricht. Er will Beziehung. Und das war Gott so wichtig, dass er im Alten Testament sogar eine besondere Spezies von Menschen einsetzte, die Propheten. Ihr einziger Auftrag war es, zu hören, was Gott sagt, und es weiterzusagen. Das war's. Das gehört zum Wesen Gottes, er spricht auch heute noch, auch durch das Alte Testament. Zum Beispiel spricht Gott Trostworte im Alten Testament. Also wer von euch Trost braucht, ich empfehle euch, lest die Psalmen. Dort hat es viele Schreiber, die haben große Nöte erlebt, Tiefen, und sie haben Trost empfangen und das aufgeschrieben. Wir können enorm getröstet werden. Das Alte Testament schenkt uns einen Zugang zur Lebensführung Gottes, Worte der Führung, auch Worte der Hilfe in allen Lebensfragen. Also die Schreiber des Alten Testaments, die hatten die gleichen Probleme wie wir. Und wir können Zugang bekommen zu ihren Lösungen, zu ihren Hilfen. So spricht Gott auch in seinem Alten Testament Schutz zu. Er zeigt uns, dass wir geschützt sind, wie wir es vorher gerade gehört haben, Psalm 91. Oder dass Gott uns umgibt. Und außerdem ist es auch so, wir empfangen Worte der Ermahnung, brauchen wir manchmal auch, ist nicht immer so angenehm, ist manchmal gesund, aber Worte der Ermutigung. Und auch Erfrischung. Das heißt auch in den Psalmen, wir werden erfrischt, wenn wir uns auf dieses Wort einlassen. Natürlich, es gibt auch Bibelstellen im Alten Testament, die sind jetzt nicht direkt an uns gerichtet. Also so, oder? Genau an uns. Ich denke an die Stellen, welche das kultische Leben von Israel regeln. Zum Beispiel das Tempelleben, der Dienst der Priester oder auch den Auftrag, die Stiftshütte zu bauen, mitten in der Wüste. Das ist nicht direkt an uns gerichtet. Oder Gott hat ja den Israeliten auch gesagt, wie sie ihren Lagerplatz anordnen sollen. In der Mitte ist die sogenannte Stiftshütte, wo man Gott begegnete. Und rundherum die Stämme, die 12 Stämme Israel, ganz genau geordnet. Ja, hat er das zu uns gesagt? 1:1. Also ab jetzt müssen wir schauen, wie wir den Gottesdienst jeweils so anordnen. In der Mitte, was wäre da in der Mitte? Vielleicht das Kreuz? Und nein, das ist nicht der Fall. Aber trotzdem redet Gott auch durch solche Begebenheiten und Anordnungen zu uns. Was kann er uns sagen dadurch? Er kann uns sagen, dass Gott ein Gott der Ordnung ist, zum Beispiel. Er kann uns auch sagen, dass er kein Chaot ist, sondern er will Ordnung. Und Gott sagt dadurch auch, dass er deutlich ist und genaue Anweisungen gibt. Das ist so ein Beispiel. Es gibt noch vieles mehr. Natürlich, es gibt auch Bibelstellen, die sind für uns ein bisschen schwer einzuordnen. Schwer zu verstehen. Wo ich dann denke, upsla, und jetzt? Und ich bin froh, dass Dr. Martin Luther, der große Reformator, der kannte das auch. Wahrscheinlich ein bisschen weniger als ich, nehme ich schwer an. Aber er hat gesagt, wenn ich eine Stelle in der Bibel nicht verstehe, ziehe ich den Hut und gehe vorüber. Und so will ich es auch machen. Ehrfurcht vor dem Wort Gottes. Wisst ihr, dieses Wort hat Gott aufschreiben lassen. Und ich bin ein Mensch. Ich maße es mir nicht an, die hinterste und letzte Bibelstelle zu verstehen und mich aufzuregen und Gott anzuklagen, wenn ich es nicht tue. Ich will Ehrfurcht haben. Ich will schon mich bemühen, das zu verstehen. Aber wenn es nicht geht, Hut ziehen, vorübergehen. Das Alte Testament hilft uns weiter, Gottes Wesen kennenzulernen. Gott ist ja viel, viel weiter und größer, als wir denken. Und das Alte Testament ist gespickt mit spannenden Impulsen, wie Gott ist, wie er tickt, was ihm wichtig ist. Und vor allem auch sehr bildhaft ist es dargestellt im Alten Testament. Ich möchte euch mal ein paar Impulse geben über Gottes Wesen aus dem Alten Testament. Das Alte Testament zeigt uns Gott zuerst als Schöpfer. Und zwar als ein Schöpfer, der sehr kreativ ist. Das sehen wir auch daran, wie der Planet Erde geschmückt ist. Es ist ja ein Wunder. Denken wir an die atemberaubende Unterwasserwelt. Also so diese Riffe, die Vielfalt, die Farbenpracht. Und wir denken, ja hallo, für wer ist denn das? Kaum ein Mensch kommt dahin. Aber das ist Gott egal. Er ist einfach so kreativ. Oder zum Beispiel auch die Farbenpracht im Universum. Das ist der Andromeda-Nebel. Das ist im Universum, das ist enorm. Man denkt einfach schwarz da oben, hat ein paar weiße Pünktchen. Das ist gar nicht so. Also es ist unerhört Farbenpracht. Und das zeigt, Gott ist kreativ. Im Alten Testament sehen wir weiter auch, dass Gott der Ewige ist. Die Bibel beginnt mit den Worten, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und was da auffällt, es ist einfach mal sonnenklar, Gott ist da. Oder im Anfang schuf Gott, der ist schon da. Die Erde und der Himmel nicht, die müssen geschaffen werden. Im alten Griechenland hat man sich auch Gedanken gemacht, wie die Welt entstanden ist. Aber bei diesen Berichten mussten immer zuerst die Götter erschaffen werden. Gott ist einfach da. Er stellt sich Mose vor als ich bin, der ich bin. Oder es gab nie eine Zeit, wo Gott nicht existierte. Könnten wir jetzt zurückreisen, Milliarden von Lichtjahren, er ist immer schon da. Und die andere Richtung auch. Du kannst in die Zukunft reisen, er wird immer da sein. Es wird nie eine Zeit geben, wo er nicht mehr da ist. Er ist der unveränderlich, ewig Existierende. Und darum, wer seine Hoffnung auf Gott setzt, wer ihn zum Retter und Herr hat, der baut auf ewigen Fels. Der wird nie sagen, oh, jetzt ist fertig, jetzt muss man was Neues suchen. Niemals in ganzer Ewigkeit nicht. Im Alten Testament sehen wir eindrücklich auch, dass Gott heilig ist, an diversen Stellen. Zum Beispiel, als Gott seinem Volk Israel begegnete am Berg Horeb, Donner und Hörnerklang erschallte und er erzitterte die Erde, Rauch stieg vom Berg aus und die Israeliten schrien, wozu sollen wir sterben? Denn dieses große Feuer wird uns verzehren. Wenn wir die Stimme des Herrn, unseres Gottes, noch weiter hören, dann sterben wir. Die hatten eine Begegnung mit der Stimme Gottes, mit der Heiligkeit Gottes und das löste das in ihr aus. Darum, wenn wir heute eine Gottesbegegnung haben, ist meistens ein Filter dazwischen, weil sonst würde es uns umhauen. Diese Heiligkeit könnten wir nicht ertragen. Und damit mit dieser Heiligkeit verbunden ist im Alten Testament auch klar, Schuld oder Sünde, wie die Bibel es auch nennt, führt zu einem dramatischen Ende. Und ich denke, wir Neutestamentler, wir stehen in der Gefahr, wir neigen dazu, Sünde eher zu verharmlosen. Wir kommen vom Kreuz, das ist so wunderbar, das ist das Beste, was es gibt für mich. Und wir denken, ja, Jesus hat ja alle Sünden vergeben, so schlimm ist es ja auch nicht, oder wenn ich mal eine Sünde begehe und so. Ja, das stimmt ja eigentlich auch. Und trotzdem dürfen wir Sünde nicht leichtfertig so einfach so damit umgehen. Auch in unserem Leben kann es auch Folgen haben. Gott ist der völlig Heilige, ist auch eine Wesensart. Und übrigens, durch das wird uns auch bewusst, wie groß die Gnade ist. Das Alte Testament macht uns noch etwas klar. Nämlich, weil Gott heilig ist, kann er Sünde nicht ungestraft lassen. Diesen Punkt würde ich lieber überspringen, kann ich euch sagen. Aber ich kann es nicht, weil es ist offensichtlich auch in der Bibel. Psalm 7, Vers 12 sagt, Gott ist ein gerechter Richter und ein strafender Gott an jedem Tag. Und die Bibel, das Alte Testament, zeigt uns auch diverse Dinge, wo dann Leute ja irgendwo das verspielt haben und dann wirklich ins Gericht kamen. Ich denke, auch das Volk Israel, das dann verschleppt worden ist nach Babylon zum Beispiel. Also das Alte Testament zeigt, Gott ist kein so altes Großväterchen, das nicht mehr gut hört und sieht, sondern er ist auch heilig und muss Sünde richten. Und wisst ihr, so unangenehm das auch ist, es hat positive Auswirkungen auf unser Leben in der Schweiz, zum Beispiel auch in anderen Ländern. Denn diese Eigenschaft dämmt Sünde ein. Diese Eigenschaft verhindert die Ausbreitung oder dämmt die Ausbreitung der Sünde. Überlegt mal, wenn wir in der Schweiz keine Polizei mehr hätten, keine Richter und keine Gefängnisse, dann wäre keine Bank mehr sicher, kein Juwelier mehr sicher und mein Auto wäre schon x-mal gestohlen worden. Na gut, meins vielleicht weniger, aber andere. Oder es wäre schon eingebrochen worden, ständig. Das wäre so mühsam. Das wäre total mühsam. Darum, es hat auch eine positive Eigenschaft. Aber das Alte Testament zeigt auch, wie geduldig Gott ist. Das sage ich jetzt wieder ganz gerne. 4. Mose 14, Vers 18. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er ist langsam zum Zorn. Also bis der mal hässig wird, braucht es etwas. Er hat so viel Geduld. Und wir sehen im Alten Testament, wie unermüdlich Gott sein Volk gerufen hat zur Umkehr. Immer und immer und immer und immer und immer wieder. Er hat gerufen und gerufen, kehr um. Dann sind sie wieder abgefahren, kehr um. Was hat er für eine große Geduld mit Menschen? Er lässt den Menschen viel Zeit, bevor er letzte Konsequenzen zieht. Und dazu ist Gott auch ein Gott der neuen Chance. Er ist bereit, immer wieder neue Chancen zu geben. Als die Menschheit total abgefallen war und das Gericht gebracht hat, die Sintflut unter Noah, hat er der Menschheit eine neue Chance gegeben. Oder hat er eine Menschheit auch mit Noah aufgebaut. Oder das Volk Israel hat er zurückgeführt aus Babylon, hat eine neue Chance gegeben. Jetzt ist ein blühender Staat. Wenn Menschen zu Gott umkehren, ist Gott bereit zu vergeben. So ist er auch heute noch. Und wisst ihr, jeder von uns kann immer wieder neu umkehren, wenn er merkt, jetzt bin ich von Gott weggekommen, ich habe mich entfernt. Er gibt dir immer wieder neue Chancen. Und dann erkennen wir auch, im Alten Testament, dass Gott der mächtige Helfer ist. Es wimmelt von eindrücklichen Geschichten, wo Gott seine Macht gezeigt hat, seine Hilfsmacht. Zum Beispiel auch, als er die Stadtmauer von Jericho einbrechen ließ, allein durch Trompetenschall. Als er die flüchtenden Israeliten gerettet hat vor dem heranstürmenden Heer von Pharao, indem er es einfach das Meer geteilt hat. Du magst schön das Meer teilen, ja super. Oder auch, wie er den stärksten und größten Krieger der Philister besiegt hat durch einen Teenager. Wir haben Teenager unter uns, ein paar Davids. Der hat ihn umgehauen. Gott hat das gemacht, durch David. Auch das ist ein Teil der Wesensart. Der ist mächtig und er hilft seinen Leuten, wenn sie in Not um Hilfe rufen. So einen Gott haben wir. Und das finde ich gewaltig. Und dann offenbart Gott uns noch eine unverzichtbare Wesensart. Er ist der Vergebende. Auch das Alte Testament zeigt es uns eindrücklich. Wir haben da eine Rahab. Das war eine kanaanitische Prostituierte. Gott hat ihr vergeben, hat sie ins Volk Israel integriert und sie wurde sogar eine Vorfahrin vom Messias. Stell euch mal vor. Jakob zum Beispiel, das war ein Betrüger. Der hat seinen Bruder betrogen. Heute würde man sagen, ein Erbschaftsbetrug. Gott hat ihm vergeben, hat ihn zum Stammvater über ganz Israel eingesetzt. David wurde beschuldigt des Ehebruchs und Mordes. Überlegt mal das. Gott hat ihm das große Verbrechen vergeben. Aber es hat ihn auch sehr gereut. Gott sucht Wege, wie er uns Menschen vergeben kann. Und wisst ihr, wenn ihr uns mal befasst, das kommt dann auch noch, freuen wir uns schon drauf, der Tempel. Das Tempelleben, der Tempelkult, all die Opferungen und die vielen Priester und all das Zeugs. Wisst ihr, worum es das gab im Alten Testament? Das ist ein Ausdruck davon, Gott sucht Wege, wie er den Menschen vergeben kann. Er sucht Wege, wie er uns vergeben kann. Und diese Wesensart, das macht Gott auch heute noch aus. Er will auch uns vergeben. Dazu müssen wir keine Tieropfer bringen, wir müssen auch nicht einen Tempel aufsuchen, wir müssen aber was tun. Etwas müssen wir tun. Wir müssen unsere Schuld bekennen. Also das, was wir vor Gott vergiegen haben, sag's mal so. Das, was wir nicht seinen Ordnung gemäß gemacht haben, wo wir ihn beleidigt haben, das müssen wir ihm eingestehen. Und dann ist er bereit zu vergeben. Das Alte Testament führt noch etwas aus. Gott kommt zu den Menschen. Gott kommt zu den Menschen. Auch das wird schon am Anfang der Bibel ganz deutlich. Als Gott die Natur und die Tiere schuf, heißt es, Gott sprach. Es wurde Licht, dann wurde es Licht. Gott sprach, es wurde das und es wurde das. Oder sprechen, es kommen aus Distanz. Und beim Menschen heißt es, lasst uns Menschen machen. Und dann wurde Gott handwerklich aktiv. Könnte man lesen im 1. Mose 2, gerade Anfang des Kapitels. Er hat Staub genommen von der Erdboden, hat den Menschen geformt und hat dann den Odem in die Nase geblasen. Also er wurde handwerklich aktiv. Er kam auf die Ebene des Menschen runter und hat ihn erschaffen. Nicht mehr auf die Tanz. Es werde ein Mensch, oder? Nein, er ging hin und arbeitete an uns. Und das ist eine enorme Wertschätzung. Das Gleiche sehen wir auch beim Tempel in Jerusalem. Gott ließ ja einen Tempel bauen, Salomo hat das gemacht und Gott wollte seinen Namen in dem Tempel wohnen lassen, seine Herrlichkeit, ein Stück seiner Herrlichkeit. Er selber hätte ja gar keinen Platz gehabt darin. Und als Salomo den Tempel einweihte, passierte es auch, dass diese Herrlichkeit kam. Und er hat das gemacht, Gott. Warum? Weil er den Menschen begegnen wollte. Also eigentlich, überlegt mal, vor 3000 Jahren, zur Zeit Davids, gab es einen Ort auf dieser Welt, wo man Gott begegnen konnte, seine Herrlichkeit, das war in Jerusalem. Heute ist es Gott sei Dank ein bisschen weiter gefasst, hier kann man rund um die Erde ihm begegnen. Und das zeigt auch, er will zu uns kommen. Den absoluten Höhepunkt erreichte diese Absicht Gottes, als Jesus Christus den Himmel verließ und diese Erde betrat. Er kam in Schwachheit eines Menschen. Er kam als Baby. Jetzt ist es gerade rausgegangen, das Baby. Habt ihr gesehen? Der Benaja, der konnte noch nicht selber laufen. Der musste getragen werden. Das dauert noch ein paar Monate. Und Jesus, bei Jesus war es genau gleich. Der kam nicht als Erwachsener, sondern als Baby, hat sich den physikalischen Gesetzen unterstellt, auch den körperlichen Einschränkungen, Hunger, Müdigkeit, Schmerz, all das hat er auf sich genommen. Das hat er vorher gar nicht gekannt. So viel wert war es, Jesus uns zu begegnen. Wisst ihr, im Alten Testament musste er nur seinen Namen in dieses Gebäude reinquetschen. Das ist das eine. Aber im Neuen Testament hat er die Gestalt eines schwachen Menschen angenommen, weil wir ihm so viel wert sind, weil er uns begegnen will. Und wisst ihr, Jesus will uns auch heute begegnen. Jedem von uns. Er will uns begegnen, er will zu uns kommen. Das tut er vor allem auch, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Es tut er aber auch, wenn wir zu ihm beten, dann kommt er unsichtbar. Oder wenn wir mit jemandem über die Bibel austauschen, oder wenn wir einen Gottesdienst besuchen, oder, Hauskreise. Er will uns, und er tut es auch, begegnen und zu uns kommen. Noch ein letztes, was wir aus dem Alten Testament lernen können, und das ist etwas vom Wichtigsten. Das Alte Testament offenbart Folgendes. Das Alte Testament sehnt sich nach dem Messias. Wir sehen dort, es braucht einen Messias und es gibt auch einen. Schon im dritten Kapitel der Bibel, auch ganz vorne, wird auf den Messias hingewiesen. Kurz nachdem Adam und Eva die erste Sünde begangen haben, sagt Gott, dass der Nachkomme von Eva, also ein Nachkomme, das heißt der Nachkomme von Eva, wird der Schlange den Kopf zertreten. Und die Schlange, die steht für Satan. Na gut, wer ist der Nachkomme von Eva? Sie hatte einen ersten Sohn, der hieß Kain. Ha, das müsste also der gewesen sein, oder? Der Kain, das heißt ja, oder? Dein Nachkomme wird. Ja, war es Kain? Im vierten Kapitel steht ganz trocken, Kain erschlug Abel. Kain erschlug seinen eigenen Bruder. Die Hoffnung war zerstört. Kain wurde nicht Retter, sondern Mörder. Dann kommen weitere Leute, im Verlauf der Bibel, ein Noah, ein Abraham, ein Isaac, ein Jakob, sie alle wurden es nicht. Sie alle waren nicht der Messias. Später kam die Zeit der Richter. Das war eine Zeit, wo das Volk Israel immer die gleichen Muster durchlaufen hat. Das Volk ist von Gott abgefallen, haben ihn vergessen. Gott nahm seinen Schutz weg. Fremde Völker kamen, haben Israel belastet. Israel kam in eine große Not. Sie sind umgekehrt zu ihrem Gott, haben gefleht, hilf uns bitte. Gott schickte einen Richter, der kam, befreite das Volk. Irgendwann starb der Richter wieder. Das Volk fiel wieder von Gott ab. Und so ging es immer und immer wieder. Aber diese Richter haben auch nicht die letzte Konsequenz gebracht. Auch sie haben keine definitive Lösung gebracht. Dann wollte Gott das Volk einen König haben. Er sollte ihr Problem lösen. Der erste König hieß Saul. Das war einer, der war ein Kopf größer als alle anderen. Heißt es, er war ein schöner Mann. Er hat sehr gut gestartet auch, aber leider hat er nicht durchgezogen. Er ist auch von Gott abgefallen. Dann kam der Nachfolger, König David. Oder der Steinschlips, Steinschlüdere. Das war ein guter König, weitgehend, vielleicht der größte. Aber auch er hat sich versündigt und er hat sehr viele Schlachten geführt. Und darum hat Gott gesagt, ich will nicht, dass du meinen Tempel baust. Aber er hat ihm eine Verheißung gegeben. 2. Samuel 7, Vers 13. Dein Sohn wird mir ein Haus bauen, sein Königtum wird ewig feststehen. Jetzt haben wir's. Der Sohn von David ist es. Der Sohn von David. Und, was lesen wir? Der Sohn von David hieß Salomo und der kam auf den Thron seines Vaters. Jetzt haben wir's, hä? Salomo war's. War er der Messias? Er hat zwar den Tempel gebaut, hat's gut gemacht, hat auch gut angefangen. Leider, ja, ist er ein bisschen übergegangen. So angesichts der Frauen, die er hatte. Er hatte 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Das war dann doch ein bisschen viel. Und es hieß dann, ja, keine Ahnung, wie das gemacht hat. Wahrscheinlich hat er die einen gar nicht gekannt. Habe ich die schon mal gesehen, ja? Ja, okay. Und schlimm war jetzt, die ausländischen Frauen, die einigen, die hatten fremde Götter. Und die haben ihn zum Götzendienst verleitet. Und so ist er von Gott abgefallen. Samuel hat es auch nicht geschafft. Und von diesem Zeitpunkt ist die große Frage des Alten Testamentes, wer ist dieser Sohn Davids? Wer ist der Retter, dessen Königtum unvergänglich ist? Wer ist es? Das Alte Testament nennt uns keinen Namen. Es hat keine Lösung. Und dann kommt das Neue Testament. Der erste Vers, Matthäus 1, Vers 1. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids. Der erste Vers des Neuen Testamentes. Hier wird das Rätsel gelöst. Es ist Jesus Christus. Er ist dieser Sohn Davids. Er ist der, von dem das ganze Testament, das Alte Testament spricht, der so umfangreich angekündigt wurde. Jetzt kommt der, der es wirklich und definitiv richten wird. Das Alte Testament ist die Vorbereitung, die Verheißung, wie der Scheinwerfer. Und das Neue Testament ist die Erfüllung. Jesus wird beleuchtet und sein Kommen vorbereitet. Und er ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist gekommen, dich und mich zu retten. Und Gott nimmt sich ein ganzes Buch. 39 Bücher sind im Alten Testament. Zeit, um uns darauf hinzuführen und vorzubereiten. Er ist gekommen, um uns zu retten vor dem, was uns von Gott trennt. Das ist unsere Gottlosigkeit, unsere Gleichgültigkeit gegenüber Gott. Vielleicht auch, dass wir mal gelogen haben, dass wir mal jemand verletzt haben, oder gestohlen. Der ganze Sündenkatalog. Er will uns retten vor unserer Lebensschuld, die uns vor dem heiligen Gott trennt. Und dazu war er bereit, für uns zu sterben am Kreuz von Golgatha. Er war bereit, am dritten Tag die Macht des Todes zu überwinden. Hat den Stein, der war weg, dass den er gerade weggejagt hat, ist ein Wunder. Er hat das Leben ergriffen und er lädt jetzt alle Menschen ein. Er ringt um uns, komm zu mir. Ich will dir vergeben, ich will dich retten von dem, was dich von Gott trennt. Und er sagt uns auch, das Neue Testament sagt auch, wie das geht, wenn wir ihm unsere Schuld eingestehen. Da reinigt er uns, nimmt sie weg. Und dann dürfen wir ihn einladen. Komm bitte, du Jesus Christus, komm bitte in mein Leben. Sei du mein Leben. Und in dem Moment entsteht etwas ganz Neues. Eine neue Bindung zu Gott. So werden wir Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Und wir sind auf Zeit und Ewigkeit verbunden mit Gott. Und wenn wir mal sterben, sind wir sofort vor Gott, vor seinem Angesicht und sind bei ihm. So kommen wir in diese innige Beziehung. Also es geht beim Glauben um viel mehr als um eine irdische Hilfe. Es geht um die ewige Gemeinschaft mit Gott. Also wir haben jetzt auch gesehen, es begann im Garten Eden mit Adam und Eva. Die hatten eine wunderschöne Gemeinschaft. Die Menschheit fiel ab. Und das ganze Alte Testament hindurch ging es darum, wie der Mensch zurückfindet zu Gott. Und das Ziel ist eine Gemeinschaft, die noch viel, viel schöner ist als die im Garten Eden. Eine Gemeinschaft, die im neuen Himmel bei Gott sein wird. Und meine Frage ist an euch oder an dich, ist das in deinem Leben geklärt? Konnte Jesus, der Retter, seine Arbeit an dir tun? Er hat es auch für dich getan. Hast du das angenommen? Ich möchte euch von Herzen einladen, wenn ihr hier nur die kleinste Unsicherheit habt, ob es verhebt, dann kommt doch bitte am Schluss nachher zu mir oder zu jemandem, wo ihr Vertrauen habt und bereinigt das. Und nehmt dieses wunderbare Geschenk an. Ihr Lieben, ich könnte jetzt 50 Jahre predigen. Ich könnte nichts Wichtigeres sagen als gerade dieser Teil. Weil es die Auswirkung hat, ob wir die Ewigkeit bei Gott verbringen oder nicht. Und darum möchte ich euch Mut machen. Ah, nehmt das an, es ist wunderbar. Ich möchte noch zusammenfassen, das Alte Testament, wir haben es gesehen, es ist relevant für uns. Wir sehen, Gott spricht durch dieses Alte Testament, überhaupt grundsätzlich spricht er. Er ist ein redender Gott. Darum hören wir hin, oder vielleicht besser lesen wir hin, oder dass er auch dass das Reden auch ankommt. Dann sehen wir auch, zur Wesensart Gottes gehört, dass er so kreativ ist. Er kann übrigens auch in unserem Leben Neues schaffen. Kreativ sein. Er ist der ewig Seiende. Er ist der Heilige. Er ist geduldig. Gott sei Dank ist er geduldig. Aber er ist auch als Heiliger einer, der Sünde richten muss, sonst wäre er nicht mehr glaubwürdig und nicht mehr heilig. Er ist auch ein Gott der neuen Chance, darum können wir immer wieder kommen. Wisst ihr, es gibt kein zu viel. Der Widersacher Gottes will uns einreden, ja, weißt, jetzt bist du schlecht, jetzt ist genug heute unten. Aber Gott sagt, nein, nein, komm immer wieder. Ich bin bereit. Wenn ich es ernst meine, ich muss einfach ernst meinen, wirklich. Aber dann kann ich immer kommen. Er ist der mächtige Helfer. Ich weiß, manchmal finde ich seinen Zeitplan etwas gar beengend. Aber das heißt, er kommt nie zu spät. In meinem Empfinden könnte es manchmal ein bisschen früher kommen, die Hilfe. Aber er kommt als mächtiger Helfer. Aber das Eigentliche, was uns das Alte Testament vermitteln will, Jesus ist der Messias. Und wir brauchen einen Retter. Und das ist Jesus. Das Schlussfazit des Alten Testamentes, das ist das. Und Jesus ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er will uns das Maximum schenken, uns zu Söhnen und Töchtern des Allmächtigen machen. Das ist das Ziel, das Gott und der Messias mit allen Menschen hat. Und wir sehen also, das ist auch im Alten Testament enthalten. Es ist wirklich eine Schatztruhe. Darin verbirgt sich die Fülle Gottes, Jesus und eine herrliche Zukunft. Amen. Ich möchte beten.